Chinesisches Start-up erprobt KI-Klinik in Saudi-Arabien.
Deutsche besonders skeptisch gegenüber Einsatz von KI in Medien.
Style-Beratung. Wie sich junge Menschen Fashion-Tipps von ChatGPT holen.
Längere Vorhersagen beim Wetter dank KI-Systemen.
KI erobert Mittelstand. Studie zeigt, dass jeder dritte Entscheider auf künstliche Intelligenz setzt.
Nachrichten über künstliche Intelligenz überschlagen sich. Kein Tag ohne neue Meldungen. Aber was genau ist eigentlich künstliche Intelligenz? Genau das wollen wir heute klären in kompakten 20 Minuten.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen bei einer ganz besonderen Folge des Galileo-Podcasts. Mein Name ist Peter Kreiner und Folgendes haben wir heute vor. Wir verschaffen euch ein Grundwissen über künstliche Intelligenz. Und damit das nicht in einen endlosen Vortrag mit vielen Fachbegriffen endet, habe ich mir Folgendes überlegt. Wir begrenzen die Zeit auf 20 Minuten. Es gibt einen Timer und wenn der abgelaufen ist, dann ist Schluss. In diesen 20 Minuten wird ein echter Experte auf dem Gebiet Fragen zu dem Thema beantworten. Und diese Fragen stellt heute Galileo-Moderatorin Funda van Roy. Hallo und ich freue mich, dass du Zeit hast und die Rolle der Unwissenden quasi heute mal übernimmst.
Ich finde das ganz toll. Hallo.
Und für den Gegenpart, also derjenige, der Fundas Fragen beantwortet, freue ich mich heute, Sebastian Heinz begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und CEO von Statworks. Das ist eines der führenden Daten- und KI-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Und auf LinkedIn beschreibt er sich als Unternehmer und Experte im Bereich AI mit über einem Jahrzehnt Erfahrung. Er schreibt außerdem noch, dass er in seiner Freizeit ein ambitionierter Hobbykoch ist. Auf seinem Instagram-Account findet man trotzdem kein einziges Essensbild. Willkommen beim Galileo-Podcast und danke, dass du Zeit hast, Sebastian.
Hi Peter, hallo Funda, freue mich sehr dabei zu sein und am Instagram-Account müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
Das eine oder andere Essensbild vielleicht noch. Was ich euch übrigens auch noch sagen muss, quasi nach den 20 Minuten habe ich drei Quizfragen vorbereitet. Die stelle ich dann Funda und wir gucken mal, ob der Crashkurs gereicht hat oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wissen nötig ist. Aber ich hoffe, das Prinzip ist für euch beide soweit klar.
Mhm, absolut.
Ja, super, dann halte ich mich die nächsten 20 Minuten zurück und ich starte den Countdown.
20 Minuten ab jetzt.
So, dann fangen wir doch mal ganz schlicht und einfach an. Was versteht man denn unter künstlicher Intelligenz und was ist der Unterschied zur programmierten Software?
Sehr gute Frage. Also grundsätzlich verstehen wir unter künstlicher Intelligenz Computerprogramme, die intelligente menschliche Fähigkeiten nachahmen. Ja, und jetzt kann man sich die Frage stellen, was sind eigentlich intelligente menschliche Fähigkeiten? Und dazu zählen zum Beispiel Sehen, Sprechen, Schreiben, Hören, Muster erkennen und viele, viele weitere Dinge. Und wir sind heute an einem Punkt, an dem Computerprogramme eben einzelne dieser Fähigkeiten tatsächlich auch schon nachahmen können. Ja, wir kennen es am Beispiel von ChatGPT, für alle, die es schon mal ausprobiert haben. Das heißt, ChatGPT antwortet auf meine Fragen, es versteht, was ich meine und kann dann sozusagen auch zurückschreiben. Und mittlerweile gibt es eben viele verschiedene KI-Modelle, die eben ganz unterschiedliche Aspekte der menschlichen Intelligenz nachahmen können. Wichtig hier der Begriff der Nachahmung. Das heißt, die KI funktioniert natürlich komplett anders als das menschliche Gehirn, ist aber trotzdem auf der anderen Seite sehr nützlich für uns. Und wir können eben diese Fähigkeiten in vielen Bereichen einsetzen.
Und die programmierte Software ist dann etwas, was dir nicht zurückantwortet oder nur nachahmt. Wie verstehe
genau,
ich das?
Hier vielleicht nochmal der Unterschied zur Software. In der Software ist es so, dass Programmiercode quasi immer auf dieselbe Art und Weise abläuft. Ja, das heißt, die Experten sagen, ein sogenannter Determinismus. Das heißt, wenn ich die Software dreimal hintereinander laufen lasse, kommt immer dreimal dasselbe Ergebnis heraus. Und KI-Systeme funktionieren fundamental anders. Natürlich basieren auch diese auf Software, aber das Ergebnis, was ich aus einem KI-System rausbekomme, hat sozusagen einen gewissen Zufallsanteil auch. Das heißt, wenn ich auch hier wieder Beispiel ChatGPT zweimal dieselbe Frage stelle, bekomme ich zweimal ein leicht anderes oder teilweise auch sehr unterschiedliches Ergebnis zurückgespielt. Und das liegt an der zufälligen Komponente die in diesen KI-Systemen quasi, ich sage jetzt mal, mit verbaut ist. Ja, das heißt, es unterscheidet sich sehr, sehr stark.
Okay, viele sagen, KI macht keine Fehler und genau darauf komme ich jetzt auf deine letzte Aussage. Die KI wird ja gefüttert durch Informationen von außen. Wenn sie dir aber zwei Antworten gibt, dann könnten doch da auch Fehler entstehen.
Ja, absolut. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir heute, vielleicht darf noch mal einen Schritt zurück, wenn wir heute von KI sprechen, sprechen viele Leute eigentlich von sogenannten Large Language Models, also Chat-Systemen, mit denen ich quasi mich unterhalten kann. Ja, es gibt natürlich noch viele andere Arten von künstlicher Intelligenz, aber das hat sich jetzt so landläufig eben eingebürgert, dass man das auch synonym verwendet. Und diese Modelle, diese KI-Modelle, sind eben auf enormen Mengen an Daten trainiert worden. Und der Hauptbestandteil dieser Trainingsdaten kommt aus dem Internet, in dem, sag ich jetzt mal, die Menschheit in den letzten 20 Jahren eigentlich mehr oder minder ihr gesamtes Wissen, ich sag mal, hochgeladen hat. Und dieses Wissen wird jetzt sozusagen von den KI-Modellen im Training verarbeitet und verwendet, was dazu führt, dass die KI-Modelle ein, sag ich jetzt mal, sehr breites Wissen in allen möglichen verschiedenen Themenfeldern sich angelernt haben und angeeignet haben. Ja? Und dieses Wissen können wir als Anwender nun abrufen. Und dabei kann es vorkommen, dass KI-Systeme auch falsche Informationen wiedergeben, die entweder tatsächlich, ich sage mal zum Beispiel, falsch in den Trainingsdaten vorhanden waren oder, und das ist eben auch ein Problem von einigen KI-Modellen, sogenannte Halluzinationen verursacht. Ja, das sind quasi Fakten, die das KI-System sehr überzeugend, sage ich mal, ausgibt, die aber dann am Ende des Tages faktisch nicht korrekt sind. Und das ist auch noch ein großes Problem in der praktischen Anwendung dieser Systeme.
Okay, das heißt, es kann einen auch in die Irre führen. Du sagst, und das zu Recht, es gibt ja nicht nur die Chat-Systeme, sondern wo begegnen uns denn noch KI-Modelle? So genau. Im Alltag?
Ja, genau. Also das, denke ich, prominenteste Beispiel, was jeder kennt, ist im Smartphone. Das heißt, in Smartphones ist schon seit vielen, vielen Jahren KI-Technologie verbaut. Zum Beispiel für alle, sag ich mal, iPhone-Anwender da draußen, aber auch bei Android, wenn wir Fotos machen. Ja, mittlerweile ist es eben möglich, zum Beispiel den Porträtmodus zu aktivieren, in dem der Hintergrund quasi unscharf wird. Das ist zum Beispiel etwas, was nicht durch eine optische Linse quasi erzeugt wird, sondern im Prinzip durch KI-Systeme,
noch 15 die erkennen. Minuten.
Die erkennen, wo der Hintergrund quasi abgebildet ist und den dann automatisch absoften. Oder
So wie bei mir gerade.
Ja, genau, wie bei dir gerade hier im Stream. Das heißt, das ist kein optischer Effekt, sondern es ist eigentlich eine KI, die das Bild analysiert, genau erkennt, wo bist du als Person und dann den Hintergrund im Prinzip ein bisschen ausblendet oder absoftet.
Auch da sieht man wieder Fehler, wenn man sich etwas schneller bewegt oder gerade wenn hier Haare etwas zarter sind, dann kann die schon wieder nicht mehr mithalten. Okay.
Ja, genau. Genau.
Wer steht denn jetzt über der KI und sagt, was richtig oder falsch ist oder was gut oder schlecht ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also in den Modellen, die wir heute verwenden, haben wir ein zweistufiges Trainingsverfahren. Die erste Stufe ist im Prinzip die Verarbeitung, sage ich jetzt mal, der in Anführungsstrichen ungefilterten Informationen aus dem Internet. Und dann, und das ist das eigentlich Wichtige in diesem Trainingsvorgang, findet ein zweiter Trainingsdurchlauf statt, in dem die Systeme an menschliche Präferenzen angelernt werden. So, das bedeutet, dass die Systeme nochmals mit einem weiteren Datensatz gefüttert werden, in denen Menschen gewisse Aussagen vorgelegt werden, die die Menschen dann mit gut oder schlecht beurteilen. Ja? Also ob sie quasi jetzt unseren Präferenzen entspricht, ja oder nein. Das sind dann zum Beispiel Fragen oder Aussagen, die sich dann beispielsweise in Bezug auf gewisse Ethnien beziehen, auf Religion und so weiter und so fort. Also viele, viele Dinge, die für uns als Menschen substanziell wichtig sind. Und dieser Datensatz mit den menschlich bewerteten Aussagen wird dann nochmal genutzt, um das Modell speziell darauf nochmal anzulernen und feinzutunen. Und dieser sogenannte Alignment-Prozess, also quasi das Angleichen der Ausgaben an menschliche Präferenzen, ist ein wichtiger Kernschritt, um die Systeme sozusagen näher an die Art und Weise heranzubringen, wie wir Menschen denken und funktionieren, sage ich jetzt mal.
Was natürlich auch einhergeht mit Übernahmen von menschlichen Jobs. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, wo sehr viele Menschen Angst haben. Mein Job könnte gefährdet sein. Welche Jobs sind das denn faktisch?
Genau, also es gibt ja sehr viel Diskussion über dieses Thema, ob und wann und wie viele Jobs durch KI ersetzt werden. Ich kann aus der Praxis heraus berichten, dass wir uns, sag ich mal, zumindest für den aktuellen kurz- oder mittelfristigen Zeitraum, glaube ich, hier wenig Gedanken machen müssen. Also es gibt natürlich Anwendungsgebiete, wo man darüber nachdenken kann, gewisse menschliche Tätigkeiten durch KI zu automatisieren. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie fähig heutige KI-Modelle sind und was es eigentlich zusätzlich noch bräuchte, um tatsächlich, ich sag jetzt mal, größere Teile von einem Team oder größere Teile von einem Unternehmen wegzuautomatisieren, wird da noch sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen. Grundsätzlich finde ich eigentlich den Gedanken viel spannender zu überlegen, wie können denn Menschen durch die Unterstützung von KI besser, schneller, effizienter, genauer arbeiten, um somit im Prinzip den, sag ich mal, die Produktivität eines Unternehmens zum Beispiel zu steigern. Das heißt, wir sollten viel weniger darüber sprechen, wie wir, sag ich mal, Mitarbeiter abbauen und Kosten reduzieren können, sondern wir sollten eher viel mehr darüber sprechen, wie können eigentlich Mitarbeitende in Unternehmen durch die Anwendung von KI bessere Leistung und höheren Output für das Unternehmen generieren. Die Diskussion ist viel spannender, als darüber zu sprechen, ob und wie viele Stellen man durch KI abbauen kann.
Okay. Was würdest du denn sagen, wie groß oder welche Player sind denn so die größten auf dem Markt?
Genau. Also hier ist ganz klar OpenAI in der Spitze. Das heißt, OpenAI hat Stand heute circa 800 Millionen wöchentlich aktive User, die ChatGPT verwenden. Was wirklich extrem viel ist. Und hier ist die Ambition am Ende des Tages auch eigentlich alle Menschen auf der Welt mit diesem System quasi auszustatten. Ja. Und wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, in der die Benutzer von OpenAI ansteigen, kann man auch relativ zuversichtlich sein, dass sie wahrscheinlich innerhalb der nächsten Jahre an dieses Ziel auch herankommen werden. Dann gibt es natürlich auch viele andere aktive Player am Markt. Neben OpenAI natürlich die großen Tech-Unternehmen, Meta, also quasi Facebook, Instagram. Wir haben auch mit Google einen nach wie vor sehr relevanten Player, der im KI-Bereich am Markt ist. Aber mittlerweile auch viele kleinere Anbieter, die sich dann auf speziellere Lösungen fokussiert haben. Wer zum Beispiel gerne mit Bild-KI arbeitet, hat vielleicht schon mal was von Midjourney gehört.
Noch 10
was
Minuten.
Ganz wichtiges Unternehmen in diesem Segment ist. Also dieser Markt explodiert geradezu im Moment und jede Woche kommen neue Unternehmen an den Markt, die halt bestimmte KI-Services anbieten. Teilweise kostenlos, teilweise auch bezahlt.
Genau, auf den Punkt wollte ich gerade kommen. Wenn die überall raussprießen aktuell, dann muss es ja natürlich auch irgendeinen finanziellen Nutzen haben. Wie verdienen also diese ganzen KI-Systeme Geld?
Ja, das ist in der Tat eine Frage, die auch die Investoren dieser Unternehmen besonders interessiert. Und de facto ist es so, dass eigentlich alle KI-Unternehmen inklusive OpenAI unprofitabel sind. Das heißt nicht, dass sie keinen Umsatz machen, aber die Kosten übersteigen massiv die Einnahmen aktuell. Und wer jetzt gerade so ein bisschen auch die Medienberichterstattung zu KI verfolgt, hat zum Beispiel gesehen, dass OpenAI vor kurzem die größte Finanzierungsrunde in der Menschheitsgeschichte abgeschlossen hat für ein Startup. Und dieses Geld jetzt unter anderem dazu verwendet wird, um weitere Investitionen zu tätigen, zum Beispiel in dem Aufbau eines Rechenzentrums oder in das Einstellen neuer Mitarbeiter. Und aktuell ist es gar nicht abzusehen, wann eigentlich genau OpenAI profitabel wird. Das heißt, im Moment ist die Stimmung der Investoren halt so, dass sie sagen, KI wird derartig revolutionär sein für die Menschheitsgeschichte, dass wir in Kauf nehmen, diese Unsicherheit über die Profitabilität auch zu haben. Ja? Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation, die auch in dieser Form wahrscheinlich noch nie da gewesen ist. Und das haben wir auch in vielen anderen Aspekten von künstlicher Intelligenz. Das heißt, dieses komplette Neue, das bestehende Paradigmen komplett auf links gedreht werden und viele Systematiken, auch Marktsystematiken für KI wie ausgehebelt erscheinen. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, das zu beobachten.
Viele haben Angst, dass ihre Daten, die sie dort einpflegen, dann auch genutzt werden können. Also wenn sie jetzt kein Geld generieren, noch nicht, dann können sie ja vielleicht anderweitig Einnahmen generieren, nämlich in Form von Infos und Wissen oder Ideen sogar. Können diese Firmen sich das zunutze machen?
Genau, also tatsächlich ist es so, dass jetzt auch wieder hier am Beispiel ChatGPT, wenn ich einen kostenlosen Account von ChatGPT nutze, alle Daten, die ich hier verwende, für das Training der Modellen, für das Training der Modelle verwendet werden. Ja, erst in den bezahlten Accounts, die dann für Privatanwender 20 Euro pro Monat sind oder dann auch für die professionellen Unternehmens Accounts, kann ich einstellen, dass die Daten nicht für das Training verwendet werden. Ja, das heißt, für alle Personen, die jetzt mit dem kostenlosen ChatGPT-Account aktiv sind, sollte man auf jeden Fall mal gucken, was man da alles reinlädt. Weil ja, Daten sind natürlich der Treibstoff für diese Modelle und es wird versucht, aus allen möglichen Quellen weitere Daten für das Training von noch größeren Modellen halt zu akquirieren. Und hier muss man als Endanwender, auch als Privatanwender gerade besonders aufpassen, dass man eben keine vertraulichen Daten, vielleicht auch Daten von der Arbeit oder ähnliche Sachen, die wichtig sind, in diese Modelle quasi reinlädt, weil die werden dann für das Training tatsächlich auch verwendet und könnten dann potenziell durch Dritte in der Zukunft, nachdem der Trainingsvorgang abgelaufen ist, auch extrahiert werden.
Durch Dritte heißt aber dann nicht über die Tech-Giganten selbst, die diese KI programmiert haben, sondern über jemand anderen.
Sowohl als auch.
Ah ja, okay. Ja. Oh, das ist interessant zu wissen. Da darf man tatsächlich keine sensiblen Ideen vielleicht sogar noch nicht mal da reintun.
Genau, die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in der Lage ist, das zu tun? Ja, also natürlich könnte jetzt ein Entwickler von OpenAI diese Daten direkt extrahieren und einsehen. Das wäre natürlich ein massiver Vertrauens- und Reputationsschaden für so ein Unternehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Und sage ich jetzt mal, Dritte, die dann durch findige Prompts möglicherweise versuchen, Informationen über dich oder dein Unternehmen herauszufinden, auch das hört sich jetzt einfacher an, als es am Ende des Tages ist. Es gab da schon zwei, drei Präzedenzfälle, wo das angeblich gelungen ist. Das hat sich dann im Nachhinein aber als Fake News herausgestellt, um eben einen gewissen Reputationsschaden bei OpenAI zu verursachen. Ja, also es gibt ein theoretisches Risiko, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts ist aber äußerst gering.
Jetzt ist ja am Anfang, weiß ich noch, bei ChatGPT konnte man total verrückte Dinge fordern, wie zum Beispiel schreibt meiner Mutter eine Sorry-Karte im Stile von was weiß ich, irgendeinem Gangster oder so. Ja, und dann hat er das gemacht. Das wurde dann aber relativ schnell revidiert und dann ging das leider oder zum Glück, wie man das sehen will, nicht mehr. Dennoch ist es aber möglich, dass es gerade bei Unhinged zum Beispiel, sowas wie Grog oder so,
noch 5 Minuten.
Dass da jemand auch rassistische Inputs reingeben kann. So, was machen wir denn jetzt damit, wenn wir plötzlich auch so solche Dinge mit reinfüttern können?
Ja, ganz genau. Grog ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, weil Grog hat sozusagen nicht den zweiten Trainingsschritt des menschlichen Alignments in derselben Form durchlaufen, wie es jetzt zum Beispiel bei ChatGPT oder bei anderen Produkten ist. Das heißt, das Modell ist quasi nicht an unsere menschlichen Präferenzen, sag ich mal, antrainiert und angelehnt worden, sondern gibt quasi im Prinzip die gesamte Bandbreite der Internet-Trainingsdaten wieder, in denen wir natürlich auch unfassbar viele rassistische, sexistische und so weiter und so fort problematische Inhalte haben, die durch dieses Modell quasi 1:1 ungefiltert wiedergegeben werden können. Ich glaube nicht, dass sich ein Modell wie Grok auf breiter Fläche vergleichbar zu ChatGPT durchsetzen wird in der Zukunft, weil, denke ich mal, der Großteil der Anwender diese Inhalte auch gar nicht sehen wollen. Ja, es ist im Prinzip nur eine Diskussion, meiner Meinung nach, die, ich sag mal, künstlich auch jetzt durch Elon Musk und seine, sag ich mal, Ideen rund um freie Meinungsäußerung in Anführungszeichen propagiert werden. Aber ich glaube nicht, dass sich Grok auf dieselbe Art und Weise und in der Geschwindigkeit verbreitet wie ChatGPT oder andere Modelle, wo eben diese Sicherheitsmaßnahmen inkludiert sind.
Genau, aber nichtsdestotrotz ist es eine KI. Auch das ist dann eine KI, genau.
Absolut. Funktioniert nach denselben Methoden.
Wird die KI irgendwann, so wie in alten Filmen gesehen, unsere Weltherrschaft übernehmen und uns zu Muppets machen?
Sehr gut, ja. Also ich glaube nicht. Es gibt ja die, sag ich mal, Horror, in Anführungsstrichen Horrorvision, dass irgendwann eine super intelligente KI entsteht, die sich auch möglicherweise selbst entwickelt und dann versucht, die Kontrolle über den Planeten an sich zu reißen. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Ich halte es schon für wahrscheinlich, dass es eine KI geben wird, die sehr, sehr intelligent sein wird, möglicherweise auch deutlich intelligenter als wir Menschen. Ich glaube aber nicht, dass dieses System sich dann verselbstständigen wird. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass gewisse Akteure, wie zum Beispiel Regierungen oder ausgewählte Unternehmen, Zugriff auf solche Systeme haben werden, um damit fundamentale Probleme der Menschheit anzugehen. Also zum Beispiel Dinge wie Klimawandel, medizinische Forschung, wissenschaftlichen Fortschritt und so weiter und so fort. Und dass diese Systeme dann für solche Zwecke tatsächlich verwendet werden. Wer dann da genau Zugriff drauf haben wird, das ist die eigentlich die viel spannendere Frage. Und welche Machtverhältnisse daraus in der Zukunft neu entstehen können. Aber dafür können wir vielleicht noch mal einen zweiten Podcast aufnehmen.
Vielleicht kannst du mir dazu noch kurz sagen, vielleicht etwas kürzer, was müsste passieren, damit die KI keine Gefahr für unsere Gesellschaft wird?
Genau, also grundsätzlich sage ich auch immer, die KI passiert ja nicht von selbst, sondern Menschen entwickeln KI, Menschen kontrollieren KI, Menschen steuern den Prozess, in der KI sich entwickeln wird in der Zukunft. Das heißt, wir sind komplett im Driver Seat. Ja, und wenn es eine Sache gibt, die wir tunlichst vermeiden sollten, dann ist es quasi die KI einfach nur so passieren zu lassen. Ja, das heißt, wir sollten schauen, und das hat sich jetzt zum Beispiel auch in der Europäischen Union ergeben, dass wir KI-Systeme auch auf gewisse Art und Weise regulieren, dass wir gewisse Anwendungen verbieten, weil sie halt gegen menschliche Grundprinzipien verstoßen und dass wir eben sehr, sehr stark kontrollieren, in welche Richtung sich künstliche Intelligenz entwickeln wird. Und wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, dann wird es auch niemals zum Terminator-Szenario kommen.
Hoffentlich. Wir haben jetzt noch knapp eine Minute. Was ist denn dein wichtigster Gedanke, den du unseren Zuhörenden außer dem, was du gerade gesagt hast, mitgeben willst?
Ja, also ein Gedanke, den ich immer sehr gerne nochmal teilen wollen würde, ist, viele sprechen ja über KI immer nur im Kontext wirtschaftlicher Anwendung. Ja, wir reden über Produktivitätszuwächse, wir reden über Kostensenkungen, wir reden über wirtschaftlichen Output und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass der größte Mehrwert, den KI für uns als Menschheit schaffen wird, nicht in der wirtschaftlichen Anwendung sein wird, sondern in der wissenschaftlichen Forschung. Das heißt, wir sehen heute schon extrem spannende Beispiele, in dem KI den Forschungsprozess in allen wissenschaftlichen Disziplinen massiv beschleunigt, vereinfacht, verbessert. Und ich glaube, wenn wir das mal ein paar Jahre in die Zukunft denken, können wir dort, denke ich mal, den wirklich großen Mehrwert für uns Menschen dann finden, nämlich in der wissenschaftlichen Forschung, im wissenschaftlichen Vorankommen und dann der sinnvollen Nutzung dieser Erkenntnisse für uns Menschen. Und ich glaube, das ist ein Fakt, der gerne mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, weil viele sich natürlich immer nur über das große Geld und über die großen Kosteneinsparungen unterhalten. Und ich glaube, das ist eine tolle Perspektive, die uns KI als gesamte Menschheit bietet. Und wir sehen heute schon die ersten Vorläufer von dieser Entwicklung.
Das war's. Die so. Zeit ist um.
Wow, Punktlandung, also, Mensch.
Das hätte uns, glaube ich, nicht teilen können, Sebastian.
Ja, das waren ja
die perfekten
schnell.
Schlussworte für die 20 Minuten. Krass. Aber jo. Super spannend.
Ich war total schnell, ging schnell rum.
Ja, die 20 Minuten waren im Nu vorbei. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich gehabt, aber ich bin durchgegangen, weil ich die wichtigsten für mich jetzt einfach mal rausgepackt habe.
Ja. Ich war total geflasht über ein paar Sätze von dir, Sebastian. Und du meinst, 800 Millionen nutzen schon ChatGPT. Wie krass, das hätte ich niemals gedacht. Naja, krass.
Das am schnellsten wachsende... Also User Growth auch in Menschheitsgeschichte.
Ich finde es Wahnsinn, das ist mehr, als wir Einwohner in Europa haben, muss man sich
also
mal vorstellen.
Global auf der ganzen Welt und wie gesagt, deren Ambition ist einfach, ich glaube, deren Ziel ist es, 80% aller Menschen auf dem Planeten mit ChatGPT zu versorgen.
Irre.
Unfassbar. Die hatten ja jetzt kürzlich dieses neue Bildmodell da irgendwie an den Start gebracht. Da haben sie pro Tag 1 Million neue User onboardet.
Boah, krass. Krass.
Ja.
Und ich frage mich
ja, damit konnten wir leider auch nicht.
Ich finde es immer ganz spannend, es einmal auszuprobieren. Dann ist es immer ganz lustig, es einmal auszuprobieren. Allerdings muss ich dann immer so ein bisschen, also quasi es dann nochmal zu machen und nochmal zu machen und nochmal zu machen. Da ist dann so ein bisschen, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen der Knackpunkt so, ja, wofür kann ich es denn wirklich brauchen eigentlich so im Alltag?
Genau. Das ist dann halt die Aufgabe von Unternehmen wie uns, das mit den Kunden halt dann herauszufinden. Aber gerade jetzt zum Beispiel für Bildmodelle gibt es ganz, ganz viele Anwendungen halt im Online-Bereich, E-Commerce, Werbung und so weiter. Also das ist ein großer Anwendungsfall. Und dann kann man eigentlich grundsätzlich sagen, dass wenn man sich jetzt mal ein Unternehmen anguckt, ja, dass du eigentlich durch die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens Anwendungsfälle hast. Und das ist auch der Grund, warum halt so stark in das Thema auch investiert wird, weil halt einfach theoretisch das gesamte Unternehmen damit halt transformiert, beschleunigt, optimiert werden kann. Aber diesen Weg wirklich dann auch zu gehen in den nächsten Jahren, da stehen wir noch komplett am Anfang. Also wenn du dir jetzt
mal anguckst. Die 20 Minuten sind eigentlich rum, Sebastian. Ich muss dich eigentlich stoppen. Wir reden
ja, okay, hier sorry. Gerade hier. Ja, ich schweife schon wieder ab.
Jetzt habe ich habe tatsächlich eine Frage. Von den 800 Millionen, wie viele nutzen denn die kostenpflichtige Variante?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig, aber ich vermute mal nur ein kleinerer Teil. Ja, also ich vermute mal, dass 95% oder vielleicht sogar mehr die kostenlose Version nutzen. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir so ein bisschen angerissen haben. Das heißt, wie sieht eigentlich die Strategie für Profit von OpenAI aus? Und da vielleicht noch eine spannende Anekdote, die ich jetzt gerade vorgestern oder so irgendwo im Internet gesehen habe, wo dieselbe Frage dem Sam Altman gestellt wurde. Und er hat halt gesagt, ganz ehrlich, wir machen im Moment keinen Gewinn. Wir werden sehr wahrscheinlich in Zukunft auch keinen Gewinn machen. Und sie haben quasi ein Soft Agreement mit ihren Investoren, bei dem sie quasi vereinbart haben, wenn sie wirklich irgendwann mal an den Punkt kommen, so eine Superintelligenz zu entwickeln, sollte die ja in der Lage sein, sich auch zu überlegen, wie die Investoren ihre Kohle zurückkriegen. Und das hat er auf der Bühne gesagt. Ja, und ich glaube auch, dass wenn wir jetzt nochmal so 5 Jahre und so in die Zukunft denken, wird OpenAI immer noch nicht profitabel sein. Das heißt, es ist wahrscheinlich die größte finanzielle Wette auf die Entwicklung eines Unternehmens ever.
Spannend, sehr spannend. Ja. Ich habe, wie ihr anfangs gesagt, ich habe auch eine KI was gefragt und zwar habe ich sie eine Quizfrage gefragt.
Eine Quizfrage.
Wie schon anfangs erwähnt. Also ich habe sie gebeten, mir 3 Quizfragen zu geben, die man beantworten können sollte, wenn man ein leichtes Grundwissen in künstlicher Intelligenz hat. Deswegen, ich lese jetzt mal vor, überlasse dir die Antwortmöglichkeiten, also quasi, was du auswählst. Es gibt jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Frage 1. Was ist eine häufige Anwendung von KI im Alltag? A. Empfehlungssysteme für Filme oder Produkte. B. Das Backen von Brot. Oder C. Das manuelle Sortieren von Briefen.
Ich will jetzt ad hoc A sagen.
Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht gut drüber sprechen. Sollte auch klar sein. Sebastian, widersprich mir, wenn die Antwort falsch ist.
Nee, also ich glaube, wenn jetzt hier B oder C genannt würde, dann haben wir ein anderes Problem.
gut, aber dann gehen wir mal. Ich habe Sie gebeten, ein bisschen zu steigern. Jetzt kommen wir zu Frage 2. Eine KI hat gelernt, Katzen auf Bildern zu erkennen. Nun soll sie zusätzlich lernen, Hunde zu erkennen. Welche Probleme kann es dabei geben? Antwort A. Die KI lernt die Unterscheidung zwischen Hunden und Katzen nur sehr schwer und verwechselt sie häufig. Antwort B. Die KI erkennt Hunde sehr gut, vergisst aber dabei teilweise oder ganz, wie man Katzen erkennt. Oder Antwort C. Die KI braucht einfach nur mehr Rechenleistung, um beides gleichzeitig zu können.
C.
Also ja, aber also B auf keinen Fall. Was war Nummer A?
A war, die KI lernt die Unterscheidung zwischen Hunden und Katzen nur sehr schwer und verwechselt sie häufig.
Nee.
Ich würde sagen also, C, weil ich meine, weil sie sich ja so ähnlich sind, dass sie einfach mehr Rechenleistung braucht.
Also sie braucht eigentlich mehr Daten von Hunden. Also Rechenleistung ja auch vielleicht, aber eigentlich brauchen wir Daten von Hunden, damit sie halt darauf antrainiert werden kann.
Also genau, D. Eigentlich braucht sie mehr Bilder. Ja, D, ja, das ist Dora. Mehr Bilder, also, mehr Input.
Was ich jetzt sagen kann, lustigerweise, ich habe Google Gemini benutzt dafür, Sebastian.
Okay.
Hätte mir als korrekte Antwort B gegeben.
B?
Wo es heißen würde, die KI erkennt Hunde sehr gut, vergisst aber dabei teilweise oder ganz, wie man Katzen erkennt. Und als Erklärung sagt es dann, es geht da wohl so ein bisschen das katastrophale Vergessen, was eine Art... Ja. Herausforderungen beim Training von neuronalen Netzen ist. Da hat mein Wissensstand ein bisschen aufgehört, um ehrlich zu sein.
Also das kann passieren, wenn ich Folgendes mache, wenn ich quasi das Katzenmodell habe und dann alle Trainingsdaten von Katzen wegschmeiße und nur noch Hundetrainingsdaten verwende. Ja, aber ich hatte es jetzt schon so verstanden, dass ich halt Katzen und Hunde in den Trainingsdaten habe und dann wäre es kein Problem. Wenn ich jetzt natürlich alle Katzen aus meinem Datensatz rauslösche und stöpsel da nur noch Hundefotos rein, dann führt das tatsächlich dazu, dass diese Fähigkeit verloren geht. Das ist richtig.
Vielleicht müsste man die Frage anders stellen.
Ja. Ich merke schon, Quizfragen kann Google Gemini nicht so gut. Ja.
Aber was ist die dritte Frage?
Die dritte Frage, genau. Die geht ein bisschen
tiefer?
In eine andere Richtung.
Oh.
Nee. Warum hat die KI ihren Job als Komiker gekündigt? A. Sie hat herausgefunden, dass Humor subjektiv ist und die Analyse zu kompliziert war. B. Ihre Witze waren so gut, dass sie die menschliche Comedy überflüssig gemacht hat. C. Weil ihre Witze so schlecht waren, dass selbst der Algorithmus nicht gelacht hat.
C.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv C. 100%. Ich geb alles da rein.
Ja, ja. Also wirklich, der Humor von KI ist extrem überschaubar.
Oh Gott, der ist so schlecht.
Ja, ist richtig schlecht.
Wirklich schlecht. Ich habe mal was geschrieben und dann habe ich der KI das gefüttert, habe gesagt, mach das mal besser. Und es wurde jedes Mal nur noch schlechter. Aber ich sagte, okay, ich mach's selber.
Ja. Also ich habe echt noch keinen guten KI-Joke gehört.
Nein.
Geht mir genauso. Ich habe exakt dasselbe auch probiert. Und es war dann so, okay, noch ein. Und es wurde wirklich einfach nur schlechter. Aber es ist ja wirklich eigentlich auch ganz gut zu wissen. Das heißt, so alles wird KI auch nicht können. Da wird es immer noch uns Menschen brauchen. Deswegen fand ich auch deinen Schlusssatz irgendwie, Sebastian, so schön, wo du irgendwie sagst, naja, wir sitzen eigentlich im Sattel. Wir sind diejenigen, die KI steuern. Und das gibt mir dann noch ein ganz gutes Gefühl hinten raus, muss ich sagen.
Ja, sehe ich auch so. Es nimmt so ein bisschen die Angst, die man dann doch immer wieder hat, ja, so im Rücken.
Ja. Ja, es gibt, also die Ängste sind schon, muss ich sagen, nicht unerheblich. Also gerade auch in der praktischen Anwendung in den Unternehmen, die Leute haben erstmal Angst. Und was da halt hilft, ist natürlich Weiterbildung. Und da passiert im Moment auch ganz, ganz viel draußen in der Wirtschaft, das große Trainingsprogramm, das macht ihr ja auch bei ProSieben, das ist ja im Prinzip das gleiche in Grün, ne? Um halt Ängste zu nehmen, aber die Leute natürlich auch zu enablen, die Technologie einzusetzen in ihrem Arbeitsalltag. Ne? So ein bisschen zwei Ziele, die damit verfolgt werden.
Ich denke auch, wenn es den Menschen klar gemacht wird, dass man, wenn man mit der KI zusammenarbeitet, dass man wirklich tolle Dinge vollbringen kann. Und wenn man gegen sie arbeitet, dass die KI unter Umständen als Sieger hervorgeht. Also muss man sich eigentlich anfreunden.
Ja,
ein kleines Stückchen haben wir mit diesem Podcast heute hoffentlich dazu beigetragen.
Ja, ich sage genau.
Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich weiß, 20 Minuten waren wahnsinnig kurz, aber es war, glaube ich, ein echt ein super Überblick. Vielen herzlichen Dank.
Alles
danke.
Und Funda, dir auch vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Rolle der Unwissenden heute. Ich hoffe, wir hören uns auf der einen oder anderen Stelle auch mal wieder in diesem Podcast. Und zu Hause sage ich auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder lasst uns eine gute Bewertung da. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss und Baba.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.